Heute feiern wir Erntedankfest. Ich möchte daher heute natürlich über das Danken sprechen, weil ich glaube, dass wir alle wirklich genug Grund zum Danken haben. Und dabei mache ich heute etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das jemals wieder machen werde. Ich werde über ein und denselben Text zwei unterschiedliche Predigten halten, und zwar gleichzeitig. Denn ich habe mich für unseren Gottesdienst heute für denselben Text entschieden, der jetzt gerade vermutlich parallel auf Radio Fips läuft. Eine andere Predigt zum selben Text. Das heißt, wenn ihr nach dem Gottesdienst nach Hause kommt, dann könnt ihr euch an den Computer setzen, auf die Mediathek von Radio Fips gehen und euch eine andere Predigt vom selben Prediger zum selben Text anhören. Ein paar andere Gedanken noch. Es lohnt sich. Es steckt aber einfach zu viel in diesem Text drin, um nur eine Predigt darüber zu halten. Wenn ihr euch das zu Hause anhört, werdet ihr es vielleicht merken. Aber jetzt erstmal der Predigttext. Und dazu möchte ich Psalm 100 lesen. Also Psalm 100. Und dort steht: Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Psalm 100 ist ein Psalm zum Dankopfer. Und das Erntedankfest ist, nun ja, ein Dankfest. Es ist ein Fest, das uns daran erinnert, Gott für alles zu danken. Für alles zu danken. Für alles, was wir haben. Und trotzdem ist das Erntedankfest, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Fest, mit dem ich ein Problem habe. Ein ganz praktisches Problem. Eigentlich sogar zwei Probleme. Mein erstes Problem dabei ist, dass ich kein Bauer und kein Gärtner bin. Natürlich haben Judith und ich in diesem Jahr ein paar Radieschen und ein paar Möhren und auch ein paar Tomaten angepflanzt. Genau genommen hat sich der Ertrag aber doch einigermaßen in Grenzen gehalten. Wenn man es ganz genau nimmt, würde ich wahrscheinlich alle Radieschen, Tomaten und Möhren, die wir so gepflanzt und geerntet haben, in eine Hand kriegen. Also wir waren jetzt nicht wirklich so die Riesengärtner in diesem Jahr. Und das ist ein Problem beim Erntedankfest, weil man das mit der Ernte einfach nicht so wirklich erlebt oder erfährt. Und deshalb ist für mich das Erntedankfest eigentlich immer viel lieber ein ganz allgemeines Dankfest. Wir haben so viel mehr, für das wir dankbar sein können, als nur die Ernte. Auch wenn die Ernte doch was sehr Entscheidendes ist. Und das bringt mich direkt zum zweiten Problem. Mein zweites Problem ist, wenn man im Internet nach Beispielen sucht, so Predigtbeispiele oder andere Beispiele einfach nur für ein Dankfest, dann landet man immer wieder ganz, ganz schnell beim amerikanischen Thanksgiving. Und das Thanksgiving, das ist eher so ein allgemeines Dankfest, mit dem wir aber gedanklich irgendwie nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. In den USA ist Thanksgiving ein staatlicher Feiertag, der am 4. Donnerstag im November gefeiert wird. Das Fest geht zurück auf die Erlebnisse aus dem Pionierleben der amerikanischen Pilgerväter und trägt somit einen gewissen nationalen Charakter. Das ist der Grund, weshalb wir damit nicht so viel anfangen können. Thanksgiving in den USA ist mittlerweile wohl das wichtigste Familienfest dort drüben. In seinem Mittelpunkt steht eine große Mahlzeit, finde ich ja prinzipiell immer ganz gut, da sich dort oft alle Generationen einer Familie versammeln und sie zum Teil über alle Landesteile verstreut leben, herrscht an Flughäfen und auf Straßen des Landes rund um das Fest weitaus mehr Verkehr als zu allen anderen Jahreszeiten. Ich habe von einem Ehepaar mittleren Alters gelesen, das ganz im Norden der USA lebte. Sie hatten einen Sohn in New York und eine Tochter in Kalifornien Also einen Sohn ganz im Osten und eine Tochter ganz im Westen dieses großen Landes, während sie selbst ganz im Norden lebten. Und jetzt sagte die Frau eines Tages zu ihrem Mann, dass sie sich wünschte, ihre Kinder könnten an Thanksgiving zu Hause sein. Also griff der Vater am Tag vor Thanksgiving zum Telefon. Er rief seinen Sohn in New York an und er sagte zu ihm, ich hasse es, dir den Tag zu verderben. Aber ich muss dir sagen, dass deine Mutter und ich uns scheiden lassen. Nach 45 Jahren des Elends. Genug ist genug. Du kannst deine Schwester anrufen und es ihr sagen. Und dann legte er auf. Verzweifelt rief der Sohn seine Schwester in Kalifornien an. Diese explodierte förmlich am Telefon und meinte, was? Die werden sich auf keinen Fall scheiden lassen. Ich werde mich darum kümmern. Dann rief sie ihren Vater an und sagte zu ihm, ihr werdet euch nicht scheiden lassen. Unternehmt nichts, bevor ich da bin. Ich rufe meinen Bruder zurück und wir steigen beide heute Abend noch ins Flugzeug. Morgen werden wir da sein. Macht bloß nichts. Der Mann legte den Hörer auf und wandte sich an seine Frau. Okay, Schatz, die Kinder kommen zu Thanksgiving. Und sie bezahlen ihre Flüge selbst. Klingt doch nach einem schönen Fest, oder? Ein familiäres Dankfest. Gehen wir mal ein paar Kilometer weiter nach Norden. Also so ist es in Amerika, in den USA, ein paar Kilometer im Norden. In Kanada wird das Fest am zweiten Montag im Oktober gefeiert. Zu einem offiziellen kanadischen Feiertag wurde Thanksgiving am 31. Januar 1957, als das kanadische Parlament verkündete, dass Thanksgiving ein Tag des allgemeinen Dankes an den allmächtigen Gott für die reiche Ernte, mit der Kanada gesegnet wurde, sein sollte. Von Anfang an stand die Danksagung an Gott im Mittelpunkt. Es war eine Aufforderung, Gott zu danken. Ganz im Ernst, dieses Fest hätte ich gern in Deutschland. Ja, klar, wir haben unser Erntedankfest. Aber ein nationales Fest, ein Feiertag, an dem die ganze Nation dazu aufgefordert ist, Gott für die Ernte oder für sonstigen Segen zu danken. Das wäre doch echt mal angebracht, oder? Das wäre doch schön. Und genau eine solche Aufforderung sehen wir in Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. In diesem Vers, da erhalten wir die Aufforderung, aber natürlich auch die Einladung zur Dankbarkeit. Gott lädt uns in seine Gegenwart ein. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Gott uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet. Er versorgt uns. Er möchte mit uns essen. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Gott möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen und er möchte Zeit mit uns verbringen. Und immer wieder genießen wir Gottes Segen und seine Versorgung. Aber wir nehmen uns viel zu selten die Zeit, uns dafür zu bedanken, oder? Der bekannte christliche Autor Max Lucado erzählt vom Leben als Amerikaner in Brasilien. Und eines Tages war er auf dem Weg zur Universität, um eine Vorlesung zu halten. Während er die Straße entlang ging, spürte er einen Ruck an seinem Hosenbein. Er drehte sich um und sah einen kleinen Jungen, etwa 5 oder 6 Jahre alt, mit dunklen Knopfaugen und einem schmutzigen Gesicht. Der kleine Junge sah zu dem großen Amerikaner auf und sagte, »Brot, Sir.« Es war ein kleiner Bettler. Lucado berichtet, in den Straßen Brasiliens gibt's immer wieder kleine Bettlerjungen. Normalerweise wende ich mich von ihnen ab, weil es so viele sind und man sie nicht alle ernähren kann. Aber dieser kleine Junge hatte etwas so Anziehendes an sich, dass ich mich nicht von ihm abwenden konnte. Also nahm ich seine Hand und sagte, komm mit mir. Und Lucado nahm ihn mit in ein Café. Er sagte dem Besitzer, ich nehme eine Tasse Kaffee und geben Sie dem Jungen etwas zu essen, was immer er will. Da sich die Kaffeetheke am anderen Ende des Ladens befand, ging Lucado weiter und holte sich seine Tasse Kaffee. Er vergaß dabei den kleinen Jungen, weil Bettler normalerweise das Brot nehmen und dann wieder auf die Straße laufen und verschwinden. dieser aber nicht. Nachdem der Junge sein Essen geholt hatte, ging er zu dem Amerikaner und stand einfach da, bis Lucardo seine starren Augen spürte. Lucardo erzählte: Ich drehte mich um und sah ihn an. Als ich aufstand, trafen seine Augen fast meine Gürtelschnalle. Dann hob sich sein Blick langsam, bis er meinen traf. Und schließlich sagte er: Danke, Herr. Ich danke Ihnen sehr. Lucardo erzählt weiter: Ich war so gerührt von dem Dank des Jungen, dass ich ihm am liebsten den ganzen Laden gekauft hätte. Ich blieb dort weitere 30 Minuten lang sitzen. War eh schon zu spät zum Unterricht. Ich dachte nur an einen kleinen Bettlerjungen, der zurückkam, um sich zu bedanken. Leute, Dank ist wichtig. Wie sieht das bei dir aus? Bedankst du dich bei anderen, wenn sie dir Gutes tun? Oder meckerst du lieber über all das, was sie dir nicht getan haben? Bedankst du dich bei ihnen? Und bedankst du dich bei Gott, wenn er dir Gutes tut? Oder nimmst du das als Selbstverständlichkeit an? Wie reagierst du auf Gottes Liebe und auf seine Barmherzigkeit? Nimmst du Gottes Einladung an, näher zu ihm zu kommen und ihm zu danken? Unser Auftrag ist ganz klar. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Das ist unser Auftrag. Sehen wir uns unseren Psalm weiter an. Was motivierte den Psalmisten einzutreten und Dank und Lob auszusprechen? Es war Gottes Charakter und sein Verhalten. Seine Liebe und Treue über die Jahre hinweg. In Vers 5 lesen wir: Der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Also, was motiviert uns zum Dank? Entschuldigt bitte, ich muss heute ein paar Mal zu diesem amerikanischen Thanksgiving zurückkommen. Und das möchte ich auch jetzt nochmal tun. Das allererste Thanksgiving in Nordamerika fand im Herbst 1621 statt, als englische Siedler gemeinsam mit einigen Indianern ein Erntedankfest feierten. Vielleicht habt ihr diese Geschichte schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, wir hatten es damals in der Schule. Die armen Siedler, die gerade soeben irgendwie überlebt hatten, feierten zusammen mit den Indianern Erntedankfest. Ein schönes Bild. Aber den meisten von uns fehlt das Hintergrundwissen zu dieser Geschichte. Denn es ist wirklich interessant, wie es überhaupt dazu kam, dass die Siedler ein Erntefest feiern konnten. Und dann noch gemeinsam mit den amerikanischen Ureinwohnern. Es war im Jahr 1605. Als ein Indianer namens Squanto aus dem Dorf Patuxet erstmals einem weisen Mann begegnete. Es war der Kapitän George Weymouth, der im Namen einiger Londoner Kaufleute ein Expeditionsschiff nach Nordamerika führte. Um seinen Auftraggebern das Aussehen der Indianer zu zeigen, wurden kurzerhand einige Ureinwohner gefangen und aufs Schiff geschleppt. Einer von ihnen war Squanto. Ein stattlicher, junger Mann mit langen, schwarzen Haaren. So steht es zumindest in einem Bericht. Und so wurde Squanto nach England verschleppt, als Sklave. Er kam dort zu Sir Ferdinand George, dessen Plymouth Company viel Geld in die kommerzielle Entwicklung der neuen Welt investiert hatte. George lehrte Squanto die englische Sprache, und er schickte ihn schließlich als Führer und Dolmetscher mit seinen Schiffskapitänen mit, wenn sie an Neuenglands Küsten fuhren. 1614 kam Squanto so wieder zurück nach Amerika und half dort einigen von Georges Angestellten, die Küste zu kartieren. Die meisten Kontakte zwischen Weißen und Indianern liefen friedlich ab. Es gab aber auch Ausnahmen, denn einige englische Kapitäne waren dafür bekannt, dass sie ihre Einkünfte aufbesserten, indem sie Indianer fingen und sie als Sklaven verkauften. Einer dieser Kapitäne war Kapitän Thomas Hunt. Als eines Tages knapp 30 Indianer an Bord seines Schiffes kamen, um zu handeln, wurde Squanto als Dolmetscher dazu gerufen. Thomas Hunt fesselte alle Indianer, inklusive Squanto, um sie als Sklaven nach Spanien zu verkaufen. Und so wurde Squanto zum zweiten Mal zum Sklaven. Dieses Mal eben in Spanien. Wieder weg aus der Heimat, hin nach Europa. Dort wurde Squanto von einem spanischen Mönch gekauft. Und dieser behandelte ihn gut. Er befreite ihn von der Sklaverei und er lehrte ihn den christlichen Glauben. Er blieb bis 1618 bei den Mönchen, dann traf in Malaga ein Schiff aus Bristol ein. Der Kapitän brauchte einen Dolmetscher und nahm Squanto mit nach Neufundland. Dort traf Squanto auf einen Kapitän, den er bereits aus England kannte. Sie segelten gemeinsam nach Neuengland und kamen dort 1619 an, 14 Jahre nach seiner ersten Entführung. 14 Jahre Sklavendienst. Aber in der Zwischenzeit hatten Epidemien die Stämme dort heimgesucht und die Bevölkerung von Squantos Heimatdorf restlos ausgelöscht. Ganze Dorf gestorben. Vermutlich waren sie an den Pocken gestorben, die von den englischen Siedlern eingeschleppt worden waren. Squanto schloss sich daraufhin einem Nachbarstamm an. Etwa ein Jahr später, am 11. November 1620, kamen die christlichen Pilgerväter, die aufgrund ihres Glaubens nach Amerika auswanderten, an der Küste dort an. Squanto lernte die neuen europäischen Siedler kennen und er wurde so zu einem großartigen Beispiel für Vergebung. Er war von den Engländern gefangen genommen worden und in die Sklaverei verkauft worden. Zweimal. Sein ganzer Stamm war durch die von den Engländern eingeführte Krankheit ausgelöscht worden. Aber anstatt zornig zu sein, entschied er sich zu helfen. Die Siedler hausten die ersten Monate in armseligen Hütten, hungrig, krank und den baldigen Tod erwartend. Die Hälfte der Neuankömmlinge überlebte den ersten Winter nicht. Die Indianer beobachteten die Engländer zwar, aber sie gingen ihnen möglichst aus dem Weg. Von ursprünglich 102 Pilgern lebten nach dem ersten harten Winter nur noch 47. Aber schließlich half Squanto ihnen, warme Häuser zu bauen. Er zeigte ihnen, wie die Indianer das Land bestellten, Fische fingen und Meeresfrüchte sammelten und diente ihnen als Dolmetscher und Fremdenführer. Ohne Squantos Hilfe hätten die englischen Siedler im nächsten Winter ganz sicher wieder gehungert und in ständiger Angst vor ihren indianischen Nachbarn gelebt. Sie hätten es ohne die Weisheit und Führung Squantos niemals geschafft, das Jahr zu überstehen. Gouverneur William Bradford schrieb später über Squantos Tod: An diesem Ort erkrankte Squanto an Indianerfieber, hatte heftiges Nasenbluten und starb nach wenigen Tagen. Er bat den Gouverneur, für ihn zu beten, damit er in den Himmel der Engländer käme. Er hinterlässt verschiedene Dinge, die seine englischen Freunde zur Erinnerung an ihn bekommen sollen. Sein Tod ist für uns alle ein großer Verlust. Warum erzähle ich euch das alles? Ja, wir sind keine Amerikaner, wir haben damit nicht wirklich viel zu tun. Wir feiern heute unser Erntedankfest, nicht deren Thanksgiving. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Also, nun, ohne Squanto, der aus der Vergebung, die er selbst von Jesus empfangen hatte, eine Entscheidung für die Vergebung traf, hätte es kein erster Thanksgiving gegeben. Weil dieser eine Mann all die Schmerzen, die ihm zugefügt wurden, überwunden hat und den Leuten, den Ausländern, den Engländern vergeben hat, hat er ihnen geholfen. Dieses Dankfest floss aus der Dankbarkeit des Herzens eines Mannes. Durch Prüfungen und schwierige Situationen war er darauf vorbereitet worden, ein Segen zu sein. Und durch Gottes Vergebung konnte er vergeben. Und die Siedler konnten danken. Also, was motiviert uns zum Dank? Warum können wir Gott danken? Wir können ihm danken, weil er uns vergeben hat. Wir können ihm danken, weil er uns versorgt hat. Wir können ihm danken, weil er uns behütet hat. In unserem Psalm lesen wir: Geh zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wir können dankbar sein, weil Gott freundlich und gnädig ist. Letzte Woche hatten wir unsere verspätete Jahresgemeindestunde. Wenn wir auf das letzte Jahr und besonders auf die letzten 7 Corona-Monate zurückblicken, dann sehen wir, wie gut Gott zu uns als Gemeinde gewesen ist. Wir haben überlebt, wir hatten unsere Veranstaltungen, wir haben Gemeinschaft miteinander. Gott hat uns behütet. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann sehe ich, wie gut und treu Gott in meinem eigenen Leben gewesen ist. Und ich denke, bei euch sieht es nicht viel anders aus. Und deshalb bin ich mir sicher, wir haben wahrlich viel Grund zu danken. Und wie können wir danken? In Psalm 100, Vers 1 bis 3, da lesen wir: Jauchzet dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wie reagieren wir also auf Gottes Liebe und Treue? Seht euch die drei Verben an, die hier im Zusammenhang mit der Dankbarkeit verwendet werden. Das erste ist jauchzen. Wir sollen jubeln. Wir sollen Gott vor Freude zurufen. Wir sollen Freudenschreie ausstoßen. Es gibt so viele verschiedene Gründe, um Dank zu sagen. In Vers 3, da lesen wir, er hat uns gemacht zu Schafen seiner Weide. Keine Angst, ich mache jetzt nicht mit einer Predigtreihe weiter. Ihr habt noch ein paar Wochen Zeit, um Psalm 23 auswendig zu lernen. Aber ich lese ihn euch trotzdem nochmal vor. Gott hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht und wir haben Grund zu danken. Und das sehen wir in Psalm 23. David schreibt dort: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn Jesus dein Hirte ist, dann wird es dir nicht an Dankesanliegen mangeln. Ich möchte euch gern vorlesen, wieder amerikanisches Thanksgiving. Ich möchte euch gern vorlesen, was Edward Winslow, einer der knapp 50 überlebenden Siedler, 1621 über dieses besondere Erntedankfest geschrieben hat. Er schrieb folgende Worte: Unsere Maisernte war gut, Gott sei gelobt. Auch unsere Gerstenernte war gut. Aber unsere Erbsenernte war die Ernte nicht wert. Sie wurden zu spät gesät und obwohl sie sehr gut heranwuchsen und blühten, verdorrte die Sonne sie in der Blüte. Sobald unsere Ernte eingebracht war, schickte unser Gouverneur 4 Männer zur Vogeljagd aus, damit wir ein besonderes Fest feiern und uns gemeinsam über die Früchte unserer Arbeit freuen konnten. Diese 4 Jäger töteten an einem Tag genug Vögel, um unsere Kompanie fast eine Woche lang zu ernähren. An unserer Feier nahmen viele Indianer teil. Der große Indianerkönig Massasoit und etwa 90 Indianer kamen zu uns, um mit uns 3 Tage lang zu feiern und zu speisen. Die Indianer zogen aus und erlegten 5 Rehe, die sie brachten und unserem Gouverneur, unserem Hauptmann und anderen als Geschenke überreichten. Und obwohl unsere Ernten nicht immer so reichhaltig sind, wie es zu dieser Zeit bei uns war, so sind wir doch durch die Güte Gottes so weit von Mangel entfernt, dass wir uns oft wünschen, dass ihr an unserem Überfluss teilhaben könntet. Schaut euch diese, hört nochmal auf diese Worte. So sind wir doch durch die Güte Gottes so weit von Mangel entfernt. Das sind tiefgründige Worte. Durch die Güte Gottes sind wir weit entfernt von Mangel. Und das ist der Grund, weshalb wir zur Ehre Gottes jubeln und Freudenschreie ausstoßen sollten. Setz dich heute Nachmittag mal hin und denk über all die Wege nach, auf denen Gott dich gesegnet hat. Fass in Worte, was Gott in deinem Herzen getan hat und ruf es heraus. Oder eher, sag es anderen, sag es weiter. Das zweite Verb ist dienen. Wir sollen dem Herrn mit Freuden dienen. Und das ist logisch. Denn wenn wir an all das denken, was Gott für uns getan hat, dann ist die natürliche Reaktion darauf unser Dienst. Aber wie genau sieht das aus? Was ist mit Dienst gemeint? Nun, der Apostel Paulus hat uns da in Römer 12, Vers 1 einen wichtigen Hinweis gegeben. Er schreibt dort: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott gefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hier geht es darum, uns als Opfer hinzugeben, als Opfer zum Gottesdienst. Es geht bei unserem Dienst also darum, uns selbst Gott hinzugeben. Warum dienen wir Gott? Paulus ermahnt uns hier durch die Barmherzigkeit Gottes. All das hat also etwas mit Gottes Barmherzigkeit zu tun. Unser Dienst für Gott ist demnach unsere Antwort auf Gottes Barmherzigkeit und auf seine Liebe. Gott hat den ersten Schritt getan. Es liegt an uns, darauf zu antworten, mit dem, was wir tun. Unsere Leiber hinzugeben bedeutet, dass wir Gott unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und das bezeichnet Paulus dann als vernünftigen Gottesdienst. Das Wort, das hier mit vernünftig übersetzt wird, ist das griechische Wort logikos. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das bedeutet, ne? Das deutsche Wort logisch kommt daher. Mit anderen Worten, unser Dienst für Gott macht Sinn. Es ist die logische Antwort auf Gottes Liebe. Wir dienen Gott, weil es das ist, was dankbare, von Ehrfurcht ergriffene Menschen tun. Und das sollen wir mit unserem ganzen Leben machen. Also nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern im Alltagsleben. Das letzte Verb ist erkennen. Das hebräische Wort dafür ist yada und bedeutet mehr als nur ein intellektuelles Verständnis. Es ist dasselbe Wort, das in 1. Mose 4, Vers 1 verwendet wird, um zu sagen, dass Adam seine Frau Eva erkannte, was zur Folge hatte, dass sie ein Kind bekam. Es ist mehr als nur erkennen. Es bedeutet hautnahe und persönliche Begegnung. Wir sollen Gottes Güte in unserem Leben auf praktische Weise erfahren. Kennst du Gott wirklich? Weißt du, dass Gott dich geschaffen hat und dass du ihm gehörst? Und ist dir klar, dass er dich unglaublich liebt? Es gibt so viele Gelegenheiten, in denen Gott uns das zeigt. Wir müssen sie nur erkennen. Es gibt viele Dinge, für die wir als Gemeinde dankbar sein können. Gerade im Hinblick darauf, wie Gott uns im vergangenen Jahr geführt hat. Ich bin so dankbar für all die Möglichkeiten und all die Gottesdienste, die wir haben konnten. Aber ich möchte, dass wir uns bei diesem Dankfest nicht nur darauf konzentrieren, woher wir gekommen sind, sondern auch darauf, wohin wir gehen werden. Gibt es im kommenden Jahr einen Dienst, den Gott dir auf dein Herz gelegt hat? Gibt es einen Bereich, in dem Gott dich bittet, dich zu engagieren? Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Vielleicht hat Gott dich wie Squanto darauf vorbereitet, einer bestimmten Gruppe von Menschen zu helfen. Vielleicht beginnst du langsam zu verstehen, dass du gesegnet wurdest, damit du für andere Menschen ein Segen sein kannst. Ich möchte dich heute zum Handeln motivieren. Gott hat uns versorgt und er wird uns auch weiter versorgen. Das hat er schon in 1. Mose 8, Vers 22 versprochen, ganz am Anfang, als er gesagt hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott gibt uns, was wir brauchen. Was wir damit anfangen, ist dann allerdings unsere Sache. Wir feiern heute Erntedankfest. Nimm dir Zeit zu feiern. Nimm dir Zeit für die Familie. Wenn es dir Spaß macht, mach's wie die Amerikaner und iss einen Truthahn. Aber vor allem, nimm dir Zeit, um Gott für seine vielen Segnungen zu danken. Wenn Gott dich im letzten Jahr auf irgendeine Art und Weise gesegnet hat, dann ist das das Mindeste, was du tun kannst. Dir die Zeit zu nehmen, dein Herz zu öffnen und deine Dankbarkeit auszudrücken. Jauchze dem Herrn. Diene ihm mit Freuden. Erkenne, dass er der Herr ist. Dank ihm und lob seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Amen.